Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Viermal haben wir uns jetzt mit den Big Five beschäftigt, mit den fünf der großen Kräfte, Dinge, Sehnsüchte, die unser Leben, die ein Menschenleben, jedes Menschenleben, vielleicht unterschiedlich, aber doch jedes Menschenleben irgendwie prägen. Und wir haben da über die Liebe geredet und über Macht und über Sex und was gab es noch? Geld. Und jetzt kommt der Tod heute als fünftes. Der Tod ist anders als die anderen vier, weil der Tod das Leben prägt, indem er es beendet. Der Tod beeinflusst das Leben als großer Feind des Lebens. Das ist bei dem Tod anders als bei den anderen vier. Deshalb beschäftigen wir uns nicht gern mit dem Tod. Irgendwann müssen wir. Immer wieder müssen wir. Jeder von euch, ich behaupte das jetzt mal so, ich glaube, das kann man, jeder von euch hat diese Woche über den Tod nachgedacht. So, urplötzlich war er wieder mal da. Brach über Leute in diesem Flugzeug herein. Wahrscheinlich wenige Momente nur, nachdem sie gewahr wurden, dass er kommt. Und dann ist er schon da. Und obwohl wir nicht direkt betroffen sind, wahrscheinlich auch nicht indirekt, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht, spüren wir alle einen Teil von dem, was man spürt, wenn der Tod da ist. Wir spüren etwas von dieser Sinnlosigkeit, dem Ausgeliefertsein, der Machtlosigkeit, dem Schmerz, dem Verlust, dem Unwiederbringlichen. So, wahrscheinlich habt ihr alle diese Woche mindestens einmal versucht, euch vorzustellen, wie ist das, wie war das, in diesem Flugzeug zu sitzen? Oder ihr habt euch versucht vorzustellen, wie ist das jetzt für die Leute, die sich fragen, wie war das, in dem Flugzeug zu sitzen für meine Kinder oder meinen Mann oder so? Der Tod, so. Ihr seid ihm schon begegnet, entweder nur so von Ferne, wie jetzt letzte Woche, oder er kam schon mal näher, oder er kam schon viel zu nah. Kein schönes Thema, ich glaube aber ein sehr wichtiges, ich glaube sogar ein gutes, also im Sinne von gut, sich damit zu beschäftigen. Sogar ein hoffnungsvolles. Besonders am Schluss heute wird es hoffnungsvoll. Ich werde heute nicht so viel erklären wie sonst oder so strukturiert sein. Also ich hoffe, ihr denkt, dass ich sonst strukturiert bin. Also es wird heute ein bisschen anders sein. Ich gehe das Thema eher ein bisschen intuitiv an. Also ihr werdet Texte hören, verschiedene. Ihr werdet Bilder sehen, auch bewegte. So, und ich hoffe, da sind Dinge dabei, die euch helfen, euch inspirieren, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also weniger Infos, als mehr vielleicht ein Bild vom Leben, das ihr mit nach Hause nehmt. So. Also, lasst uns jetzt mal hinschauen und dem Tod ins Auge blicken. Aber ganz nüchtern, ihr braucht keine Sorgen haben, dass hier vorne jetzt furchtbare Bilder erscheinen. Ganz nüchtern. Aber wenn wir dem Tod schon nicht ausweichen können, dann schauen wir uns ihn also mal an. Diese graue Linie, die ist die Zeit, in der wir nicht leben. Ja, also in der wir nicht existierten, in der wir tot waren oder sein werden. Und diese kleine Lücke ist die Zeit, in der wir leben. Der Tod kurz unterbrochen vom Leben. Heidegger hat das hier gesagt. Das Leben ist ein Sein zum Tode. Das Leben ist ein Sein zum Tode. So ist das. Ich lese mal ein paar Stellen aus dem Alten Testament vor, die passen zu dieser Linie und dieser Lücke. Psalm 39, meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Aus Prediger 3. Alles ist vergeblich und vergänglich. Alles muss an den gleichen Ort. Aus dem Staub der Erde ist alles entstanden und zum Staub der Erde kehrt alles zurück. Wer weiß schon, ob der Lebensgeist des Menschen in die Höhe steigt? Aus Psalm 103. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Also der Tod, kurz unterbrochen vom Leben. So, jetzt aber leben wir. Ja. Zwischen dem Nicht-Gewesen-Sein und dem Nicht-Mehr-Sein, diese beiden grauen Balken, dazwischen leben wir jetzt. Wie lange? Ja, 99 Jahre oder viel, viel kürzer? Die Frage im Leben ist, wie leben wir mit dem Wissen vom Tod? Wie lebt man mit dem Wissen, dass der Tod jede Sekunde näher kommt? Und wie sollen wir leben mit der Erfahrung des Todes, wenn andere um uns herum plötzlich nicht mehr da sind? Wie lebt man? Und jetzt hört ihr einen Text, den Linda geschrieben hat und ihn auch präsentieren wird hier. Ihr ist der Tod sehr nahe gekommen in ihrer Familie.
Leben, du Arschloch, denke ich mir und schüttel mit dem Kopf, das kann's doch nicht gewesen sein, sagt diese Stimme aus dem Off. Wir leben von Minute zu Minute und von Tag zu Tag oder, wenn wir endlich mal ehrlich sind, dann doch eigentlich von Wochenende zu Wochenende und von Party zu Party, wenn wir die ersten Korkenknallen hören oder auch das leise Knistern in unseren Gläsern, diesen leichten Druck auf unserem Handgelenk spüren, der einen blauen Stempel hinterlässt, dann geht es wieder los. Wir leben für diese Momente, in denen wir durch Musik und auch etwas Alkohol die Probleme scheinbar hinter uns lassen können, doch so funktioniert es nicht. Glaub mir, denn ich habe es versucht, der Lärm der Nacht, er betäubt zwar diesen Schmerz, doch verlassen wird er dich nicht. Leben, du Arschloch, denke ich mir und schüttel mit dem Kopf. Das kann's doch nicht gewesen sein, sagt diese Stimme aus dem Off. Unser Leben ist nun mal kein Buch mit 683 Seiten, 12 Kapiteln und einem Happy End. Nein, uns wird während dem Schreiben ganz unvermittelt das Buch aus den Händen gezerrt und die letzten 10 Seiten, sie landen im Aktenvernichter. Man lässt uns nicht mal unseren letzten Satz beenden, denn diese Regel gibt es nur in der Schule und nicht im echten Leben. Dabei hatten wir doch schon die nächsten Kapitel geplant, in denen wir das Leben endlich mal leben und genießen wollten. Doch die Zeit kennt keine Gnade und sie gibt uns kein Extra, also nutze sie weise, denn vielleicht bist du Nächster. Leben, du Arschloch, denke ich mir und schüttel mit dem Kopf. Das kann's doch nicht gewesen sein, sagt diese Stimme aus dem Off und ich fühle mich leer, wenn ich hier stehe und diese Grabsteine betrachte, denn sie sind nicht nur eine Metapher für all das, was ich nicht vollbrachte. Für die Momente, in denen ich zu feige war oder sich mein Herz der Vernunft unterwarf. Für die Chancen, die ich nicht nutzte, denn ich hatte ja wirklich keine Zeit oder auch die Beziehungen, die zerbrachen, denn manchmal endet eben einfach alles in Streit. Nein. Sie stehen auch für echte Menschen, denen während dem Schreiben das Buch entrissen wurde, die keine Danksagung und Widmung verfassen durften, denen während dem Atmen die Luft abgeschnürt wurde und sie so ihren letzten Satz nicht beenden konnten. Ihre Bücher sind unvollständig und doch vollendet. Es gibt keinen Teil 2. Leben, du Arschloch, denke ich mir und schüttel mit dem Kopf. Das kann's doch nicht gewesen sein, sagt diese Stimme aus dem Off. Also versuche ich sie weise zu nutzen, diese begrenzte Zahl an Seiten. Doch es kommt mir so vor, als müsste mein ganzes Leben eine blöde SMS mit 160 Zeichen. Kein Platz für Punkt und Kommastrich, kein Platz für Menschen außer natürlich mich. Keine Zeit hab, viel zu tun, kann ja noch nach dem Sterben ruhen. Also renne ich los, hab was zu erleben. Hashtag YOLO Swag läuft gleich daneben, denn ist das nicht die Philosophie, nach der wir alle streben? Wir wollen dies und jenes tun auf unseren begrenzten Seiten, denn wer will schon ein Tagebuch führen, wenn man einen Abenteuerroman könne schreiben? Leben, du Arschloch, denke ich mir und schüttel mit dem Kopf. Das kann's doch nicht gewesen sein, sagt diese Stimme aus dem Off. Also nehme ich sie beim Wort und lass das Leben Leben sein, denn das, was ich hier schreibe, kann nicht schon alles gewesen sein. Doch wenn ich so vor mich denke, dann sind es vielleicht nicht die begrenzten 160 Zeichen, nicht Hauptsatz, Nebensatz, unsere rhetorischen Mittel, nicht Coolness, Attraktivität oder Arbeitskittel, sondern das, was hinter dem Ganzen liegt, wenn wir endlich mal anfangen, zwischen den Zeilen zu lesen, die Worte, die unbemerkt in uns und durch uns in andere schreiben, die Geschichten ausschmücken und sie lesenswert machen und die letztendlich unser Leben lebenswert machen. Dankeschön.
Also, wie sollen wir leben mit dem Wissen um unsere Sterblichkeit? Was in Ihrem Text vorkam, ist eins: Verdrängen ist eine Möglichkeit. Fest daran glauben, dass wir noch ganz am Anfang einer langen Geschichte sind. So viel Leben stürzen wie möglich und so um so wenig wie möglich vom Tod zu spüren. Das ist eine Möglichkeit. Oder die Verteidigungsmaßnahmen gegen den Tod verstärken. Fitness. Gesunde Ernährung. Die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Hast du dich auch angeschnallt? Kleine Maßnahmen gegen den Tod letztlich. Und wir könnten, nicht aber wir könnten auch, sondern und. Ich glaube, dass diese beiden Dinge wir tun. Und wir könnten auch im klaren Bewusstsein unserer Sterblichkeit leben. Sehenden Auges. Manche von uns haben gar keine andere Wahl mehr. Der Tod kam ihnen zu nahe, als dass sie noch so leben könnten. Verdrängung ist für sie keine Option mehr. Sie leben mit mehr Schmerz, aber sie leben weiser, wacher. Man sagt Memento Mori, ne? Bedenke, dass du sterben wirst. Und zwar, um klug zu leben, sinnvoll, um lebendiger zu leben. Also, ich rede heute hier über den Tod, eigentlich, um über das Leben zu reden. Unser Thema ist heute eigentlich das Leben. Der Tod gewinnt seine Macht und seinen Schrecken auch nur aus dem Leben, weil wir gerne leben, weil wir das Leben lieben, weil wir wollen, dass die wir lieben, auch leben und alle anderen auch. Deshalb ist der Tod unser Feind. Der Tod hat uns etwas zu lehren über unser Leben. So. Über diese kurze Lücke. Ich habe gedacht, man kann das auch so zeigen. Über diese kleine Insel sein, mitten im Nichts sein. Also denken wir über das Leben nach. Ihr hört jetzt wieder einen Text, allerdings von mir vorgelesen, ein altes Lied, ein Psalm. Und der malt ein Bild von dieser Insel quasi, von diesem Leben im Nichtleben. Und zwar malt er ein Bild von einem wunderschönen sterblichen Leben. Es ist ein Loblied. Es ist ein Loblied auf Gott, der ewig ist und der diese Welt geschaffen hat, in der Menschen sterblich leben. Und ihr seht dazu Bilder, dass diese Bilder aus Österreich kommen, das spielt überhaupt keine Rolle. Ihr werdet es am Anfang kurz merken, aber ich hoffe, diese Bilder helfen euch, euer euch ein Bild vom Leben zu malen. Ich lese Psalm 104, ein bisschen gekürzt, und diese Bilder passen dazu. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich gekleidet. In Licht hüllst du dich wie in ein Gewand. Den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Er, der die Säulen seiner Wohnung im Wasser des Himmelsgewölbes errichtet, der Wolken zu seinen Wagen macht und auf Flügeln des Windes erscheint, der Winde zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern. Er hat der Erde ihr Fundament gegeben, sodass sie für immer und ewig nicht wankt. Du, Gott, bedecktest sie mit gewaltigen Wassermassen wie mit einem Kleid. Selbst über den Bergen standen die Fluten. Doch auf deinen drohenden Befehl hin flohen sie. Vor deiner Donnerstimme wichen sie schnell zurück. So kamen Berge empor und Täler senkten sich. Die Wassermassen aber zogen sich zurück an den Ort, den du für sie bereitet hast. Von seinen Wohnungen in der Höhe bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Gras lässt er hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt, und Brot, das sein Herz stärkt. Auch die Bäume des Herrn trinken sich satt, die herrlichen Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Die hohen Berge bieten den Steinböcken Lebensraum. Die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Du bestimmst, wann es finster ist. Und schon kommt die Nacht. Da regen sich dann alle Tiere des Waldes. Dann geht die Sonne auf. So macht sich der Mensch auf und geht an seine Arbeit, an das, was er zu verrichten hat, bis zum Abend. Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr. Alle hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein, du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen Gütern. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Entziehst du ihnen den Lebensatem, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deine Lebensarten, dann werden sie geschaffen. Und so erneuerst du den Anblick der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn währet ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Zur Ehre des Herrn will ich singen, mein Leben lang. Für meinen Gott musizieren, solang ich bin. Ein Loblied auf Gott und auf seine Welt. Und auf ein sterbliches Leben. Wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie, entziehst du ihnen den Lebensatem, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen. Der Mensch ist Staub. Und irgendwie ist das okay. Von Anfang an war er das, Staub. Er war nie etwas anderes. Du und ich, wir sind Materie. Man sagt, es stimmt wohl auch, die Atome, aus denen du bestehst, die wechselt dein Körper alle paar Jahre aus, komplett. Einige gehörten letztes Jahr vielleicht einem Salatblatt. Einige vor Milliarden Jahren einem anderen Stern. Einige 1495 einem Rauhardackel oder Vorfahren von Rauhardackel. Wir sind Materie. Staub, ein Unfall reicht, zu wenig Essen reicht, ein eskalierender Konflikt reicht, ein bösartiger Erreger reicht und unsere Atome zerfallen wieder. So, und dieser Psalm sagt irgendwie, so ist das, so soll das sein, das ist kein Fehler. So hat Gott den Menschen erschaffen. Das ist die ernüchternde Seite dieses Bildes vom Leben, wenn man das Bild vom Leben, wenn man da den Tod mitdenkt. Das ist die ernüchternde Seite. Die andere ist die: Der Mensch lebt vom Atem Gottes. Was für ein Bild für die Sterblichkeit und gleichzeitig die Lebendigkeit des Menschen. Vom Atem Gottes leben. Der Atem. Nichts brauchen wir dringender zum Leben als den Atem. Wir brauchen nicht Wasser dringender, nicht Nahrung, nicht Schutz. Was wir brauchen, ist Luft. Luft zum Atmen. Ohne Luft schaffst du es 3 Minuten. Vielleicht 4. Und dieses alte Lied sagt, du lebst, du atmest. Wer den Trailer nicht gesehen hat, ne? Das sind alles Leute, die atmen. Denn einige sind zu spät hier, die anderen haben den schon mal gesehen. Du atmest, sagt dieser Psalm, weil Gott atmet. Das macht sozusagen deine Lebendigkeit aus. Ja? Genauso wie deine Abhängigkeit vom Schöpfergott. Jeden Tag macht sein Atem dich lebendig. Jeden Tag macht sein Atem tote Materie lebendig. Ständig, immer, jetzt, wenn du atmest. Zieht er seinen Lebensatem zurück, werden Menschen wieder Staub. Zieht er seinen Lebensatem zurück, werden Menschen wieder Staub. Wir leben, weil Gott atmet, sagt dieser Psalm. So, das ist natürlich keine wissenschaftliche Aussage, ne? Das ist keine Biologie. Das ist Glauben, das kann man jetzt nur glauben. Aber es ist ein Bild von dieser Welt. Und vielleicht spürst du ein bisschen, dass dieses Bild passt, dass es dein Lebensgefühl trifft. Und vielleicht spürst du auch etwas von dem Trost und der Geborgenheit, die sich in diesem Bild findet. Wir leben von Gottes Atem. Also wenn Gott ist und wenn er der Schöpfer des Universums ist und wenn er der Lebensspender ist, dann ist es irgendwie gut, von seinem Lebensatem abhängig zu sein. Auch wenn das uns so fragil macht. Denn das liegt natürlich auch da drin, ne? Der Schmerz des Lebens. Es gibt in diesem von Gott abhängigen sterblichen Leben eben auch das Erschrecken. Steckt auch in dem Vers, das Erschrecken. Wenn Gott sein Angesicht verbirgt. Wenn Dinge passieren, die in einer von Gott gehaltenen Welt eigentlich nicht passieren sollten. Dann erschrecken wir. Im Erschrecken, glaube ich, begegnen wir den kleinen Geschwistern des Todes. Den kleinen Brüdern und Schwestern des Todes. Ja, diese 1000 Tode, die wir sterben. Wenn das Leben uns erschreckt, wenn es wehtut. Gott, sagt dieser Psalm, ist verborgen manchmal. Und unsere Erfahrung sagt uns, ja, das ist so. Er ist oft verborgen. Wir müssen das so feststellen. Aber sein Lebensatem ist noch da. Und du lebst dann immer noch von diesem Atem. Vielleicht ist das was ganz Einfaches, was du mitnehmen kannst. Das nächste Mal, wenn es schwer wird, atme und mach dir bewusst, von wem du lebst. Das Erschrecken. So, das Erschrecken gehört wie das Glück zu einem Leben, das abhängig ist von Gott. So scheint das zu sein. Das Erschrecken und das Glück, beides gehört dazu. Aus den Worten Spanien und Fliegen und französischer Alpen könnten wir wunderschöne Geschichten erfinden. Seit letzter Woche auch eine schreckliche. Also das Erschrecken und das Schöne ist nicht, ich will nicht sagen untrennbar verbunden, aber untrennbar vermischt in diesem Leben. Und aus dem Glauben an den Schöpfer zu leben, bewusst sehenden Auges, dass das Leben so ist, mit den 1000 kleinen Toten und dem Tod am Ende, also ein ganz abhängiges, sterbliches Leben. Das bedeutet, erstmal das anzunehmen, dass das Leben so ist. Und es bedeutet auch, dass der Tod tatsächlich dem Leben Bedeutung verleihen kann, auf eine bestimmte Weise. Dass das Leben so verletzlich ist, so fragil, das macht es auch unheimlich wertvoll, wenn ich die Augen nicht verschließe, sondern sehenden Auges durch dieses Leben gehe. Also das Wissen um den Tod, das macht das normale, kleine, tägliche Erschrecken kleiner. Hast du das schon mal bemerkt? Ja, also das tägliche Schwere wird leichter, wenn du dir bewusst bist, es ist ein Geschenk, dass ich lebe. Und auf der anderen Seite, das alltägliche kleine Schöne wird schöner und größer, wenn dir bewusst ist, es ist ein Geschenk, dass ich es erlebe. Also die Endlichkeit kann dem Leben sogar Bedeutung verleihen, Wert, den Wert steigern des Moments, den du gerade erlebst. Das ist das Bild vom Leben, das uns dieser Satz lehren kann und der ganze Psalm. Der unermessliche Wert endlichen, abhängigen Lebens. Denn du lebst, so ist es, du atmest. Dieser Psalm sagt, weil Gott atmet. So, vielleicht hast du bisher die Hoffnung in dieser Predigt vermisst, ja, die christliche Hoffnung über den Tod hinaus. Ich habe sie bewusst bis jetzt verschwiegen, weil manchmal verwischt oder verwischen wir mit dieser Hoffnung den Wert des Lebens jetzt. Ja, wir verwischen, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Dass wir so geschaffen sind. Wir verwischen, dass das Erschrecken zum Leben gehört. Wir tun dann so, als ob irgendwie das alles ein schrecklicher Fehler sei, als ob die eigene Unsterblichkeit eigentlich normal wäre und das eigene Glück eigentlich normal wäre. Und unser Leben, wenn es anders ist, deshalb so fehlerhaft. So. Also im Alten Testament, vor allem im Alten Testament, lehrt der christliche Glaube zuerst mal einfach, mitsamt dem Schmerz und dem Tod ist dein sterbliches Leben geborgen in Gott. So. Teil von Gottes guter Welt. Er hält sie, er hält dich durch seinen Lebensatem. So, und der Glaube an ein Leben nach dem Tod, ein ewiges Leben, das ist auch in der Bibel etwas Neues. Etwas völlig anderes. Also, es ist nicht so, mit diesem Glauben an ein ewiges Leben wird alles wieder so, wie es eigentlich gedacht war, wie es eigentlich sein sollte. Sondern es ist so, einmal wird alles noch ganz anders, noch viel besser, noch ganz neu. Ja, Paulus sagt deshalb zum Beispiel, wenn er von dem ewigen Leben redet, dann redet er manchmal von der zweiten Schöpfung. Nicht die erste kommt wieder in Ordnung, sondern eine zweite. Anders, das ist anders. Dem Psalm 104, den ich eben gelesen habe, der wird dann nicht mehr passen. Wir müssen dann neue Lieder erfinden. Deshalb lehrt die Bibel, der christliche Glaube, nicht die Unsterblichkeit der Seele, sondern sie lehrt die Auferweckung der Toten. Und das ist etwas anderes. Die christliche Hoffnung ist nicht die, dass der Körper sterblich ist, aber die Seele ewig, sondern die christliche Hoffnung ist die, dass Gott es wieder tun wird. Aus Staub, dem Staub Lebensatmen einhauchen, Leben erschaffen, Tote auferwecken und dann eine ganz neue Art von Leben. So, hättest du einen Christen im ersten Jahrhundert gefragt, woher hat er diese Hoffnung, dass er glaubt, wir würden auferstehen? Dann hätte er gesagt, weil er es schon getan hat. Nächste Woche ist Ostern, ne? So. Er würde dir sagen, Jesus von Nazareth, der hat sein Lebensatem ausgehaucht an einem Kreuz, sterbend. Und die Welt erschrak, weil Gott sein Angesicht verbarg. Und wie jedes Leben endete seins im Grab. Aber nach 3 Tagen ist er auferstanden. Und wir haben ihn gesehen. Und er ist auferstanden zu ewigem, neuem, anderem Leben. Und das ist unsere Hoffnung. Dass Gott, von dem wir abhängig sind, völlig abhängig, ein Gott ist, der will, dass wir auch leben. Denn er scheint sich in uns Menschen verliebt zu haben. Und er wird deshalb dem Tod nicht das letzte Wort lassen, weil er selbst daran leidet. Das ist aber etwas ganz Neues, etwas ganz anderes als ein In-Ordnung-Bringen dessen, was mal war. Auferstehung. Wir gucken zum Schluss jetzt einfach nochmal in einen Text rein, der von dieser neuen Welt redet. Und ihr seht wieder ein paar Bilder dazu. Den Rest von diesen atmenden Leuten. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte sein. Sie werden sein Volk sein. ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist für immer vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. So, diese Hoffnung beseitigt den Tod nicht einfach, ne? Aber sie relativiert ihn völlig. Mit dieser Hoffnung kann man sterblich leben. Mit dieser Hoffnung kann man in einer Welt leben, wo Lebendigkeit und die kleinen Tode so vermischt sind. In dieser Welt leben wir jetzt schon von Gottes Lebensatem abhängig. Und der Psalm 104 endet so. Zur Ehre des Herrn will ich singen, mein Leben lang. Für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Das tun wir jetzt. Wir singen Blessed Be Your Name. Das Lied kennt ihr als ziemlich rockig. Geschrieben wurde es eigentlich als nachdenkliches, ruhiges Lied. Singt es mal so.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.